Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche gegenseitig eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Das ist korrekt.
Tja, Daniel, wir sind angekommen bei einer Zahl, wo wir gar nicht groß mit Zahlenmystik oder Ähnlichem arbeiten müssen, weil sie an sich schon sehr cool ist. Ja? Wir sind angekommen bei Folge 444. 444.
Cool.
Du weißt eh, was ich mir jetzt von dir erwarte. Ja? Eine der außergewöhnlichsten Folgen ever.
Eieieiei. Mir war das jetzt in der Vorbereitung gar nicht bewusst.
Oh nein, Daniel. Ach, 444. Bei so und so spielt jemand Klavier.
Ja, die Folge hättest du letzte Woche machen können.
Ja, apropos letzte Woche und Zahlenmystik.
Ja.
Zwei Dinge zu Zahlen. Ganz zu Recht hat jemand mich auf unserer Seite darauf hingewiesen, dass ich gesagt habe, dass der Vater von Bach, Ambrosius, also der Vater von Johann Sebastian Bach, dass der im Jahr 1895 verstirbt. Ist, naja, er wäre sehr alt geworden. Dann wäre über 200 Jahre alt geworden. Er ist natürlich im Jahr 1695 verstorben.
Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass die letzte Folge über das Leben von Johann Sebastian Bach geht.
Ach so, ja, natürlich. Über den vor allem beruflichen Werdegang von Bach. Und andere lustige Sache, ich hab, weil du gesagt hast, du hast gar nicht dran gedacht, ja, 444. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass die Folge rausgekommen ist am Vorabend zu Bachs Geburtstag. Ja, 21. März. Natürlich nur, wenn man, also so ist es vermerkt worden. Und da könnte man eigentlich dann gleich verweisen auf eine Folge, die ihr mal gemacht habt, nämlich über den Kalenderstreit, als der Wechsel war vom julianischen zum gregorianischen Kalender. Und dass ja nicht alle Städte, vor allem nicht die protestantischen, gleich diesen Wechsel mitgemacht haben.
Ja.
Und eine dieser Städte war eben Eisenach und deswegen ist sein Geburtsdatum vermerkt als 21. März 1685 und im Gregorianischen ist dann halt 10 Tage später, also der 31. März. Ja, ansonsten auch schon einiges schönes Feedback erhalten, auch so ein bisschen zu sprachlichen Ungenauigkeiten, was die Begrifflichkeiten angeht, der Musik. Und auch Musikgeschichte, aber das werden wir dann im nächsten Feedgag ausführen. Der, und wir sagen das ja immer, so, ja, er kommt aber wirklich. Er kommt relativ bald. Relativ bald.
Ja, Richard, hast du deine Geschichte noch was hinzuzufügen?
Nein, ich denke, wir können jetzt übergehen zur eigentlichen Geschichte dieser Folge. Und zwar deiner. Und wie immer habe ich natürlich keine Ahnung, was du uns erzählen wirst.
Richard, am 27. Juni 1898 wurde beim Kaiserlichen Patentamt in Berlin eine Marke angemeldet. Eingetragen wurde es von den Farbenfabriken vormals Friedrich Bayer und Co., nachdem es dem Chemiker Felix Hoffmann gelungen war, Diacetylmorphin herzustellen. Kurz darauf kam das als Medikament auf den Markt, das als Schmerz- und Hustenmittel verkauft wurde. Es sollte aber gegen viel mehr helfen, also auch gegen Bluthochdruck oder Herzerkrankungen. Und noch vieles mehr. Hast du eine Idee, Richard, welcher Markenname da 1898 eingetragen wurde?
Markenname? Bayer hast du gesagt, gell?
Genau, ja.
Ist der Markenname Heroin?
Richtig. Diacetylmorphin hat zweifellos eine schmerzstillende Wirkung, macht allerdings auch hochgradig abhängig. Es ist ein Opioid und bekannt unter dem Handelsnamen Heroin. Ein Arzneimittel, in das man große Hoffnungen gesteckt hat. Richard, was weißt du über Heroin?
Diverses, aber nichts Enzyklopädisches, sagen wir so.
Sehr gut. Wir schauen uns in dieser Folge an, wie innerhalb weniger Wochen in einem Labor der Farbenfabriken, vormals Friedrich Bayer und Co., Elberfeld, also ist der offizielle Name dieser Fabrik, heute bekannt als der Pharmakonzern Bayer, 2 Medikamente entstehen. Und zwar innerhalb von 11 Tagen. Das eine verbreitet sich als Rauschgift und Heroin gehört bis heute zu den tödlichsten Drogen überhaupt auf der Welt. Also allein in den USA, habe ich gelesen, sterben jährlich mehr als 10.000 an einer Heroinüberdosis im Zuge der Opioidkrise. Das andere Medikament, hast du eine Idee, welches andere Medikament praktisch zeitgleich dort entwickelt wird?
Von Bayer?
Von Bayer.
Aspirin?
Ganz richtig. Es ist nämlich so, Aspirin wird ja zum bekanntesten und am meisten verabreichten Arzneimittel der Welt. Und Aspirin ist ja Acetylsalicylsäure. Und auch hier gilt Felix Hoffmann als der Erfinder. Allerdings gibt es da auch Widerspruch, das schauen wir uns nachher noch genauer an. Mhm. Was mir nämlich ehrlich gesagt vor dieser Recherche nicht so bewusst war, ist, dass viele der Drogen, die bei uns verbreitet sind, ursprünglich Produkte der pharmazeutischen Forschung des 19. und 20. Jahrhunderts sind. Mhm. Also Mitte des 19. Jahrhunderts entsteht nämlich die pharmazeutische Chemie und die entwickelt unter anderem Morphin, Heroin oder auch die Amphetamine. Und wir machen aber heute keine kleine Drogenkunde, Richard, sondern wir schauen uns an, wie es dazu kam, dass Heroin erfunden wurde und von einem medizinischen Wundermittel zur Droge wurde. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, Menschen konsumieren schon seit Jahrtausenden Drogen. Was soll jetzt im 19. Jahrhundert anders sein? Hast du eine Idee, was sich im 19. Jahrhundert wirklich radikal ändert oder warum Drogen im 19. Jahrhundert so ein bisschen anders sind als vorher?
Ich gehe einmal davon aus, dass man gewisse Substanzen jetzt synthetisieren kann und man immer angewiesen ist auf die pflanzlichen Stoffe.
Genau, das ist ein Punkt, der den Drogenkonsum massiv verändert. Zum einen ist es jetzt durch neue Verfahren möglich, größere Mengen in Reinform von diesen Substanzen herzustellen, was vorher nicht der Fall war. Und die zweite Sache ist, 1853 wird die Injektionsspritze eingeführt. Ja. Vom französischen Arzt Charles-Gabriel Bravas.
Ist ganz interessant, glaube ich, auch in Verbindung mit dieser Folge, die ich gemacht habe über Cannabis.
Mhm, ja.
Weil das ja auch so der große Unterschied war, dass du dann plötzlich mit Injektionen Dinge viel präziser setzen hast können oder dosieren hast können, als zum Beispiel mit den Dingen, die verwendet worden sind auf Cannabis-Basis.
Ja, genau. Weil die Wirkung, wenn du über den Verdauungstrakt gehst, die setzt viel allmählicher ein. Und die Drogenwirkung im Grunde eskaliert in dem Moment, wo du die Injektionsspritze hast, weil du kannst halt dann wirklich diese Stoffe, die du jetzt in Reinform zur Verfügung hast, einfach direkt in den Körper bringen. Mhm. Und einige der heute noch größten Pharmakonzerne sind in genau dieser Zeit entstanden und gegründet worden, oft von Apothekern. Also du kennst wahrscheinlich den Pharma-Riesen Merck. Mhm. Die Familie Merck hat schon länger die Engel-Apotheke in Darmstadt gehabt und der Apotheker Emanuel Merck gründet dann 1850 das Unternehmen.
Ja, ich meine, da gibt es Sinn, oder, dass Apotheker da federführend waren.
Genau, also das verwundert einen nicht. Bei der anderen Gruppe an Unternehmen, da wundert es einen vielleicht schon im ersten Moment. Es ist nämlich so, einige Arzneimittelhersteller, die kommen erstmal aus der chemischen Industrie. Und zwar, wie man vielleicht nicht im ersten Moment vermuten würde, aus der Farbindustrie.
Hm. Also Bayer hat auch Farben gemacht ursprünglich.
Bayer hat sogar mit Farben angefangen, genau. Also den Namen habe ich jetzt schon genannt. Das waren die Farbenfabriken vormals Friedrich Bayer und Co. in Elberfeld. Hm. Friedrich Bayer ist nämlich eigentlich Farbstoffhändler und er gründet 1863 die Firma Friedrich Bayer und Co. Mhm. Es beginnt nämlich die große Zeit der Farben auf Basis von Steinkohlenteer. Das ist eigentlich ein Nebenprodukt, wenn man aus Steinkohle Koks gewinnt. Bis man feststellt, dass sich damit auch Farbstoffe machen lassen. Mhm. Und daraus entstand dann die Teerfarbenindustrie. Und diese Teerfarbenindustrie ist deshalb so wichtig, weil es gelingt damit erstmals Farben großtechnisch herzustellen. Und die chemische Industrie im Deutschen Reich wird dadurch weltweit führend in dieser Zeit. Die wichtigste Farbe zu Beginn war Fuchsin. Und was würdest du sagen, oder kennst du die Farbe? Weißt du, was das für eine Farbe ist?
Fuchsin.
Fuchsin.
Nein.
Ist so Magenta- oder Purpurfarben.
Ah ja.
Das war so die erste dieser großtechnisch hergestellten Farben oder zumindest eine der wichtigsten. Und bei Bayer war es dann so, 1873, also nach 10 Jahren, kommt der Sohn in die Firma und dann wurde die umbenannt in Farbenfabriken vormals Friedrich Bayer und Co. Mhm. Und wiederum 10 Jahre später, 1883, kommt der Chemiker Karl Duisberg zu Bayer und der prägt den Konzern in den nächsten Jahrzehnten dann maßgeblich. Es ist nämlich seine Initiative, die dazu führt, dass sie anfangen, auch Arzneimittel herzustellen. Und das so erfolgreich, weil sie nicht nur produzieren, sondern Duisberg ein großes wissenschaftliches Forschungslabor aufbaut. 1887 kommt dann das erste Medikament der Farbenfabriken auf den Markt und das ist das Phenacetin. Phenacetin ist so ein Fiebersenker und basiert auf einer Anilinverbindung. Also man sagt, es ist ein Anilinderivat. Mhm. Und Anilin ist ein Bestandteil von Steinkohlenteer. Mhm. Und das ist jetzt eben so ein Beispiel, wie die Farb- und die Arzneimittelherstellung eng in Verbindung stehen, weil eben bei der Farbstoffherstellung einige Substanzen anfallen, die sich dann pharmazeutisch nutzen lassen. Mhm. Deshalb diese Verbindung, die man im ersten Moment wahrscheinlich nicht machen würde. Also dass die Farbherstellung und die Arzneimittelherstellung so eng miteinander verbunden sind.
Ja, wobei man auch wahrscheinlich schon vorher nicht die Verbindung machen wird zwischen der Kohleproduktion und der Farbenproduktion.
Das stimmt, genau. Phenacetin ist übrigens nicht mehr im Handel erhältlich, aber wenn du es zu dir nehmen würdest, dann würde dein Körper das Phenacetin umwandeln in einen anderen fiebersenkenden Stoff, den du wahrscheinlich kennst.
Aha.
Ist eine Idee?
Nein.
Paracetamol. Das ist so der klassische Fiebersenker. Und Phenacetin ist im Grunde, das wird vom Körper umgewandelt in Paracetamol. Man hat nur irgendwann festgestellt, dass bei Phenacetin, ich glaube, Blasenkrebs kann es auslösen. Mhm. Deshalb ist es heute nicht mehr im Handel erhältlich. Jedenfalls, die Arzneimittelherstellung läuft so gut, dass sie eine eigene pharmazeutische Abteilung gründen bei den Farbenfabriken. Und für die ist ab 1894 auch ein gewisser Felix Hoffmann angestellt. Für diese Abteilung arbeiten dann sehr viele Chemiker. Unter anderem wird kurz nach Felix Hoffmann noch ein weiterer angestellt, nämlich ein gewisser Arthur Eichengrün. Und die beiden Namen, die musst du dir mal merken, Hoffmann und Eichengrün.
Okay.
Die beiden werden gleich sehr wichtig werden. In den folgenden Jahren ist diese Abteilung enorm produktiv. Also die bringen ein Medikament nach dem nächsten auf den Markt, darunter auch eben Aspirin und Heroin. Bis 1902 hatten die schon 48 Arzneimittel im Verkauf. Und das ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, um über Opium zu reden. Ein Rausch- und Betäubungsmittel, das aus dem Milchsaft von Schlafmohn gewonnen wird. Und hier schon öfter Thema war, weil es von den Briten in großen Mengen in China eingeführt wurde, um ihre Handelsbilanz zu verbessern.
So kann man es auch nennen, ja.
Dort aber zu massiven Problemen führt, weil Millionen ja süchtig werden nach Opium. Und weißt du noch, in welcher Folge du vom ersten Opiumkrieg erzählt hast?
Ich weiß nicht, was die Nummer ist, aber ich glaube, er hat irgendwie geheißen von Tee, Silber und Rauschmitteln.
Sehr gut. Richtung. Ja, das ist genau der Titel, ja.
Da waren wir noch kreativ.
Sehr lange her.
Was die Titel angeht. Was ist es für eine Nummer?
34, sehr lange her.
34, ja. Mhm. Aber Frühwerk.
Kannst du dir noch erinnern, wie die Geschichte ging?
Grundsätzlich war es, glaube ich, so, dass die Briten, beziehungsweise das in China als quasi der Tee verkauft worden ist an die Briten und sie haben bezahlt mit spanischem Silber und irgendwann ist das spanische Silber versiegt und sie haben was anderes gebraucht und dann haben sie stattdessen das quasi eingetauscht gegen Opium und das natürlich nicht offiziell, sondern über Mittelsleute. Ich glaube, das habe ich ein bisschen mehr ausgeführt in einer späteren Folge, die ich gemacht habe. Ja, und so ist China geflattet worden mit Opium, damit die Briten ihren Tee kaufen.
Na, genau. Und Opium besteht aus mehreren Alkaloiden. Das sind so bestimmte chemische Verbindungen. Und das wichtigste Alkaloid des Opiums ist Morphin. Mhm. Und Anfang des 19. Jahrhunderts gelingt es dann oder entdeckt man dieses Morphin und kann es dann eben herstellen. Und man stellt eben fest, ja, das hat eine schmerzlindernde und auch eine euphorisierende Wirkung. Und es ist dann der Apotheker, den ich schon genannt habe, der Emanuel Merck, der ab 1826 sehr erfolgreich damit beginnt, als erster Morphin in größeren Mengen herzustellen und dann zu verkaufen. Und es kommt dann auch in Folge zu den ersten Morphinsuchtwellen. Die treten meistens immer dann nach Kriegen auf. Also zum Beispiel nach dem Krimkrieg wird das beobachtet, weil eben viele verwundete Soldaten an der Front eben damit behandelt wurden und dann eben zu einer Morphingewöhnung gekommen ist. Also so wurde es zunächst genannt, Morphingewöhnung. Und ab 1875 ist dann auch die Rede von der Morphinsucht, die dann in der Medizin diskutiert wurde. Weil sie stellen nämlich fest, und das ist eben in den allermeisten Fällen in dieser Zeit so, dass die Sucht immer therapeutischen Ursprungs ist. Also es wird den Ärzten und Apothekern vorgeworfen, dass sie viel zu leichtfertig dieses Morphin hergeben und dass einige von ihnen sogar den Patienten das Injektionsbesteck überlassen würden. Mhm. Im Opium stecken aber noch weitere Alkaloide, bei denen es dann nach und nach auch gelingt, die zu isolieren. Das bekannteste nach Morphin ist wahrscheinlich das Codein. Mhm. Und jetzt war halt die Hoffnung, ein Mittel zu finden, das genauso wirkungsvoll ist wie Morphin oder Codein, aber ein geringeres Abhängigkeitspotenzial hat. Und genau diesem Problem widmet sich jetzt die neu entstandene chemisch-pharmazeutische Industrie in den 1890er Jahren. Sie stellen mich fest, und das ist jetzt nicht nur bei den Betäubungsmitteln, sondern eigentlich bei sehr vielen Substanzen, dass wenn man Alkaloide mit Essigsäureanhydrid zusammentut, also das nennt sich acetyliert, dann werden die weniger toxisch. Und deshalb wird in dieser Phase sehr viel acetyliert. Ich habe sogar den Begriff Acetylierungsmanie gelesen, weil es einfach die große Hoffnung gab in der Chemie, okay, wir können die Verträglichkeit von ganz, ganz vielen Substanzen einfach verbessern, indem wir die mit diesen Essigsäureanhydriden behandeln. Und jetzt kommt das Diacetylmorphin ins Spiel. Das ist nämlich das acetylierte Morphin. Also die nehmen das Morphin, das wird acetyliert, also mit dem Essigsäureanhydrid behandelt und dann kommt das Diacetylmorphin raus. Und du wirst es schon ahnen, genau das ist das Heroin. Mhm. Die Herstellung ist schon in den 1870er Jahren gelungen, aber es wurde nicht weiter verfolgt. Man ist davon ausgegangen, dass sich das in der Wirkung nicht so sehr von Morphin unterscheidet. Und auch bei Merck, die hatten den Stoff auch schon vorher untersucht, da kommt man auch zu dem Schluss, dass sich das eigentlich nicht lohnt, mit Diacetylmorphin weiter zu forschen. Kurzer Einschub noch. Falls meine Formulierung, was die chemischen Prozesse bei der Herstellung von Heroin betrifft, jetzt vielleicht nicht ganz korrekt waren, weil ich das zu sehr runtergebrochen habe, möchte ich noch eine Variante sagen, von der ich denke, dass sie wasserdicht ist. Also ich sag's einfach nochmal. Diacetylmorphin entsteht durch das Synthetisieren von Morphin mit Acetanhydrid.
Okay.
Und jetzt kommt Felix Hoffmann, ein Apotheker, der in München Chemie und Pharmazie studiert hat, ab 1894 als Laborchemiker zu den Farbenfabriken. Und seine Aufgabe ist es jetzt genau das zu tun, nämlich so viele Substanzen wie möglich einfach zum Beispiel zu acetylieren, um sie weniger toxisch zu machen. Und bemerkenswert ist jetzt sein Laborjournal vom August 1897. Das muss man sich jetzt wirklich vorstellen. Am 10. August gelingt es ihm, Acetylsalicylsäure herzustellen. 11 Tage später, am 21. August, stellt er Diacetylmorphin her. Beides ist heute besser bekannt unter anderen Namen, nämlich als Aspirin und Heroin.
Okay.
Also bei der Salicylsäure ist es so, sie waren auf der Suche nach einem Derivat, weil die Salicylsäure, die hat ätzend gewirkt auf die Magenschleimhäute. Und deshalb haben sie eben noch acetyliert, um auch eine Variante zu finden, die eben nicht mehr ätzend auf die Magenschleimhäute wirkt, was gelungen ist mit dem Aspirin. Und das Diacetylmorphin ist eben das Heroin, ist eben das Morphin, das sie auch acetyliert haben, in der Hoffnung, dass es weniger abhängig macht. Und beide Stoffe werden jetzt innerhalb von 11 Tagen in einem Labor von einer Person synthetisiert. Beide Wirkstoffe verbreiten sich weltweit, aber die Wege dieser beiden Substanzen, die könnten nicht gegensätzlicher sein. Das eine wird zum meist missbrauchten Opioid und das andere zum erfolgreichsten und meistgenutzten Medikament der Welt. Aber jetzt hat Hoffmann diese beiden Stoffe zwar hergestellt, aber das heißt ja noch nichts. Also die hätten ja auch wie Merck sagen können, okay, damit arbeiten wir nicht weiter, das bringt uns nichts. Und da kommt jetzt der Leiter des pharmakologischen Laboratoriums bei den Farbenfabriken ins Spiel, nämlich ein gewisser Heinrich Dreser. Also es war so aufgebaut, es gab eine pharmazeutisch-chemische Abteilung, da hat zum Beispiel Hoffmann gearbeitet. Da ging es eben darum, so viele Stoffe wie möglich herzustellen, die man dann eben anschließend in der pharmakologischen Abteilung getestet hat. Und das war dann die Aufgabe von Dreser. Die Tests haben sie normalerweise zunächst an den Tieren gemacht und wenn das funktioniert hat, haben sie dann angefangen, die auch bei Menschen auszuprobieren. Oder sagt man da auszuprobieren oder zu testen.
Testen.
Dreser beginnt daher mit Tierexperimenten, publiziert dann auch Studien zu Diacetylmorphin und beginnt dann auch recht schnell die ersten Anwendungen bei Menschen. Sie erkennen nämlich die Chance für die Farbenfabriken, auch ins Alkaloidgeschäft einzusteigen, das eigentlich bislang von Merck beherrscht wird. Und stellt sich recht schnell raus, Diacetylmorphin hilft gegen Husten. Also damit lässt sich der Hustenreiz sehr gut stillen, weshalb es zunächst mal als sogenanntes Atmungssedativum geplant war und auch so verkauft wurde. Bevor wir uns anschauen, wie aus dem Diacetylmorphin schließlich Heroin wird und falsche Studien dazu führen, dass sich Heroin in weiten Teilen der Welt verbreitet, lass uns über die Frage sprechen, wer Aspirin erfunden hat.
Okay.
Wenn du heute auf Wikipedia schaust, dann steht dort, dass Felix Hoffmann der Erfinder von Aspirin und Heroin ist. Und die Grundlage für diese Aussage ist letztlich der Laborbericht von Hoffmann. Denn Hoffmann hat nichts publiziert, nur seine Doktorarbeit. Und es gibt von ihm keinerlei andere wissenschaftliche Studien. Und der Chemiker Arthur Eichengrün, den ich vorher schon erwähnt habe, der erhebt jetzt erstmals 1944 offiziell und dann nochmal 1949 den Anspruch, das Aspirin miterfunden zu haben, weil Hoffmann, wie Eichengrün schreibt, lediglich seine Anordnungen ausgeführt hätte.
Okay.
Und außerdem ohne sein Drängen Dreser die Acetylsalicylsäure verworfen hätte.
Das ist aber dann 50 Jahre später.
Genau, das ist 50 Jahre später und das ist das erste Mal, dass er diese Vorwürfe oder diesen Anspruch erhebt. Und er erhebt sie 1944 während seiner Internierung im KZ Theresienstadt. Um die Rolle Eichengrüns besser einschätzen zu können, sprechen wir erstmal genauer über ihn und sein Leben. Er ist nämlich einer der Pioniere der Zellulose-Acetat-Industrie. Also wir bleiben bei der Acetylierung. Zellulose ist ja der Hauptbestandteil pflanzlicher Zellwände. Und wenn man das eben mit der Essigsäure in Verbindung bringt, also acetyliert, dann entstehen Kunststoffe, also Zelluloseacetat. Und Eichengrün war bis zur NS-Zeit eine recht bekannte Persönlichkeit im Deutschen Reich und in der Weimarer Republik. Er stammt aus einer jüdischen Tuchfabrikantenfamilie in Aachen, studiert Chemie, beschäftigt sich dann seit 1900 mit Zelluloseacetat bei Bayer, weil die Idee ist nämlich ursprünglich dort, dass sie eine Kunstseideproduktion aufbauen wollen. Und der große Unterschied zu Hoffmann ist jetzt, dass Eichengrün unglaublich aktiv ist. Also Eichengrün zum Beispiel meldet während seiner Zeit bei den Farbenfabriken über 30 Patente an. schreibt zahlreiche wissenschaftliche Artikel und so und ist sehr, sehr aktiv. Eine seiner Erfindungen zum Beispiel wird zu einem großen Erfolg, Protagol. Das ist so ein Desinfektionsmittel, das 1897 auf den Markt kommt und gegen Gonorrhoe, also die Geschlechtskrankheit Tripper, verwendet wird.
Mhm.
Und der Deal bei den Farbenfabriken war, dass man 5% vom Nettogewinn bekommen hat für eine eigene Entwicklung, die man eben macht in den Laboren von den Farbenfabriken. Und so hat Eichengrün sehr gut verdient während seiner Zeit bei den Farbenfabriken. Es war also gerade dieses Protagol für ihn sehr lukrativ, diese Gewinnbeteiligung. Er war nämlich ab jetzt echt recht wohlhabend, weil Protagol für einige Jahrzehnte das Standardmittel gegen Gonorrhoe war.
Mhm.
Und er verlässt dann 1908 die Farbenfabriken, macht sich in Berlin mit einem Privatlaboratorium dann selbstständig, wo er sich eben vor allem mit Zellulose-Acetat beschäftigt und dann zum einen einen eigenen Kunststoff herstellt, nämlich das Zellon, und andererseits so Lacke herstellt auf dieser Acetatbasis, also Zellulose-Acetat-Lacke.
Mhm.
Und das war so erfolgreich, dass er schon 1919 70 Mitarbeitende hat. Und das Ganze firmiert dann unter dem Namen Zellon-Werke Dr. Arthur Eichengrün. Und dieses Zellon ist ein Kunststoff auf Basis von Zelluloseacetat und damit lassen sich so durchsichtige Folien und Scheiben machen. Also man hat die dann zum Beispiel verwendet für Fliegerbrillen oder für Scheiben, für Flugzeuge oder für Fahrzeuge, weil die waren leicht.
So Plexiglas eigentlich.
Genau, das war so der Vorgänger von Plexiglas, ganz genau. Oder Acrylglas.
Mhm.
Weil es war leichter als Glas, hat nicht gut gebrannt, also konnte man auch gut für zum Beispiel Luftschiffe verwenden, aber konnten auch nicht zersplittern, wenn sie irgendwie kaputt gegangen sind. Also das war der eine erfolgreiche Geschäftszweig und der andere waren die Lacke, weil die Flugzeugindustrie hat nämlich diese Lacke auf Basis von Zellon als Ersatz für Kautschuk verwendet. Man hat da die Außenhülle von Flugzeugen mit Stoffen bespannt und dann mit Kautschuk überzogen. Und das konnte man jetzt mit diesen Lacken machen, die noch besser funktioniert haben.
Mhm.
Er hat übrigens auch Schallplatten aus diesem Zellon hergestellt, aber die konnten sie nicht durchsetzen. Und wir haben schon öfter darüber geredet, dass die frühen Filme sehr leicht entflammbar waren, weil es Nitratfilme waren. Und Eichengrün erfindet auch einen Film auf Basis von Zellon, der auch von Pathé 1909 eingeführt wurde. Am Ende setzt sich auch der sogenannte Sicherheitsfilm durch. Der ist tatsächlich auf Basis von Zelluloseacetat. Allerdings entwickelt wird der von Agfa und von Kodak.
Mhm.
Also ich glaube, die Variante von Eichengrün setzt sich da nicht durch. Jedenfalls, der Druck auf Eichengrün, er war ja Jude, wurde dann in den 1930er Jahren immer größer, sodass er dann im Zuge der Arisierung 1938 seine Firma verkaufen musste. Die wurde dann zerschlagen. Und seine Sommer hat er übrigens in seinem Ferienhaus auf dem Obersalzberg verbracht.
Oh.
Bis Hitler beginnt, dort zu bauen und die Besitzer der Grundstücke in der Nachbarschaft zum Verkauf genötigt werden. Und dazu zählt auch das Haus von Eichengrün, das dann 1937 abgerissen wurde.
Mhm.
Und wie ich schon erzählt habe, er kommt später ins KZ Theresienstadt und zwar wird er angezeigt, weil er in zwei Schreiben an das Reichspatentamt bei seiner Unterschrift das Israel bei seinem Namen weglässt. Dafür hätte er einige Wochen ins Gefängnis müssen. Allerdings schreibt er dann eine Stellungnahme für die Polizei und verwendet da Blanko-Briefpapier der Zellon-Werke, die es zu dem Zeitpunkt aber schon gar nicht mehr gibt. Aber am Briefkopf steht halt Zellon-Werke Dr. Arthur Eichengrün. Da fehlt wieder der Namenszusatz Israel. Und so kam es jetzt zu einer Anklage. Er kam dann erst für 4 Monate in Haft und wurde dann nach Theresienstadt deportiert, wo er dann 14 Monate bis zum Ende des Kriegs verbracht hat.
Mhm.
Und dort erhebt er jetzt zum ersten Mal offiziell den Anspruch, das Aspirin miterfunden zu haben. Und er ist zu dem Zeitpunkt schon weit über 70, also mit 77 kommt er dann nach Theresienstadt. Interessant ist, dass von den Farbenfabriken in den frühen Schriften zu dem Thema zunächst mal der Dreser, dem wird da die Erfindung Aspirins zugeschrieben, und später dann dem Hoffmann. Eichengrün wird zumindest in den offiziellen Schriften nie erwähnt.
Mhm.
Es kommen aber jetzt ein paar Sachen zusammen. Und zwar, Eichengrün wird schon auch als Aspirinerfinder genannt, nämlich in einigen zeitgenössischen Schriften. Zum Beispiel im Lexikon Reichshandbuch der Deutschen Gesellschaft. Man muss sich auch die Situation vergegenwärtigen, in der Eichengrün zum ersten Mal diesen Anspruch erhebt. Es ist nämlich ein Text, den er schreibt während seiner Zeit in Theresienstadt, und zwar im Oktober 1944. Also eine Phase, in der er jederzeit nach Auschwitz hätte deportiert werden können, wo er nicht weiß, ob er das überleben wird und auch nicht wissen konnte, ob dieser Text überhaupt jemals irgendjemanden erreichen wird.
Mhm.
Und er schreibt später dann auch einen Brief an die IG Farben. Also die Farbenfabriken haben sich dann 1925 mit 7 anderen Unternehmen, darunter BASF und Agfa, zur IG Farbenindustrie AG zusammengeschlossen. Und IG steht dafür Interessensgemeinschaft. Und Eichengrün verfasst da zum 50-jährigen Geburtstag von Aspirin einen Artikel, wo er diesen Vorwurf nochmal erneuert. Und sein Argument ist eben, wie gesagt, Hoffmann hätte nur seine Anordnungen ausgeführt. Die Idee stammt von ihm. Er hätte die Planung und die Koordination übernommen. Und außerdem wäre Dreser dagegen gewesen, weiter mit der Acetylsalicylsäure zu arbeiten. Mhm. Und die Geschichte ist tatsächlich komplizierter, als man vielleicht im ersten Moment denken würde, weil es ist so, beide chemischen Verbindungen, also Heroin und Aspirin, waren vor 1897 bereits bekannt. Deshalb haben die Farbenfabriken auch übrigens nie ein Patent im Deutschen Reich bekommen. Der Schutz bestand lediglich auf die Markennamen Aspirin und Heroin. Hm. Also sie haben nie ein Patent auf das Medikament selber bekommen, sondern nur auf die Namen Aspirin und Heroin. Deshalb habe ich das am Anfang auch so genannt, dass sie die Marke anmelden. Sie melden nicht die chemische Substanz an.
Ja, ich habe mir tatsächlich gedacht, warum sprichst du von der Marke?
Entscheidend ist aber ja, man könnte ja sagen, okay, die Stoffe gab es schon, die wurden schon synthetisiert vorher. Man könnte jetzt also sagen, dass die Prüfung und die Experimente und die Studien eigentlich das Entscheidende waren und die sind von Drese gemacht worden. Also weder von Hoffmann noch von Eichengrün. Und der wurde ja auch tatsächlich zunächst mal als Erfinder genannt. Und es sind jetzt auch tatsächlich keine Dokumente aufgetaucht, die die Ansprüche von Eichengrün wirklich erhärten würden. Weil er hat bis 1908 für die Farbenfabriken gearbeitet, war an zahlreichen Medikamenten und Patenten beteiligt. Er hat also über 30 Patente entwickelt in der Zeit, bei den Farbenfabriken 23 Aufsätze publiziert, aber nie den Anspruch erhoben, Aspirin erfunden zu haben. Das passiert eben erst 40 Jahre später. Mhm. Und interessant ist, dass Bayer dann 1948 reagiert hat. Und zwar mit einem Brief an Eichengrün. Und in diesem Brief heißt es: Es wird also, nachdem Sie uns in einem Brief vom 7.6.1948 Ihren Anteil an der Herstellung von Aspirin genau geschildert haben, wohl das Richtigste sein, bei weiteren Anfragen die Auskunft zu erteilen. Aspirin, chemische Darstellung durch Felix Hoffmann auf Anregung von Dr. A. Eichengrün. Wir hoffen, dass Sie damit einverstanden sind und dass diese Fassung der Wahrheit und Gerechtigkeit entspricht. Dieser Brief, der im Bayer-Archiv zu finden ist, wurde aber nie abgeschickt, weil ein Direktoriumsmitglied noch einen Einwand hatte. Und Eichengrün ist dann 1949 verstorben. Und damit, bevor es wirklich zu einer Lösung der Aspirinfrage kam. Mhm. Die Chemiehistorikerin Elisabeth Vaupel hat einen Text über Eichengrün geschrieben und kommt zu dem Schluss, dass Aspirin nicht das Werk einer einzelnen Person ist. Das haben wir auch gesehen. Hoffmann synthetisiert zwar die Acetylsalicylsäure, aber ohne Drese wäre es auch nicht auf den Markt gekommen. Und sie hält Eichengrüns Behauptung, Mitentdecker zu sein, für glaubhaft, aber halt nicht durch schriftliche Quellen belegbar. Mhm. Und so fügen sich jetzt die Aussagen von Eichengrün schon auch gut ins Bild, die sich halt nicht schriftlich belegen lassen. Zu dem Schluss kommt auch der Autor Ulrich Chaussy, der eine Biografie über Eichengrün herausgebracht hat. Es ist nämlich so, der Duisberg, das ist der, der anfängt, den Arzneimittelsektor für Bayer mit aufzubauen, der macht nämlich, als er zu den Farbenfabriken kommt, noch was Entscheidendes, nämlich der führt Großraumlabore ein. Das heißt, die ganzen Chemiker standen alle mehr oder weniger nebeneinander, während sie diese Experimente gemacht haben. Es gab viel Austausch, die haben auch mitbekommen, was die anderen machen. Es gab auch, ich glaube, wöchentlich so Konferenzen, wo sie sich getroffen haben. Also die wussten alle voneinander, was sie machen und an was sie gerade arbeiten. Mhm. Und es gibt noch einen interessanten Punkt, nämlich Heroin kommt 1898 auf den Markt. Also relativ schnell, nachdem Hoffmann das synthetisiert. Aspirin kommt erst ein Jahr später auf den Markt, 1899. Und der Grund ist, dass Drese die Prüfung dieses Stoffs tatsächlich erstmal ablehnt. Was auch der Hoffmann bestätigt. Drese sagt nämlich, oder er geht davon aus, dass diese Acetylsalicylsäure aufs Herz geht und sagt, deshalb braucht man die gar nicht weiter untersuchen. Und der Eichengrün sagt jetzt, dass er erstmal den Drese bedrängt, weiter mit dem Stoff zu arbeiten, weil er glaubt, dass in dem viel Potenzial steckt. Und Eichengrün behauptet oder sagt dann, dass er in der Zwischenzeit nicht nur Selbstversuche damit gemacht hat, sondern auch an Mediziner weitergegeben hat und die gute Erfahrungen damit gemacht haben. Mhm. Jetzt ist es aber so, wenn er das wirklich gemacht hat, dann hätte er natürlich gegen seinen Arbeitsvertrag verstoßen und auch gegen die Firmenrichtlinien, weil alle neuen Stoffe mussten erstmal an Tieren getestet werden. Er hätte die nicht einfach an sich selber testen dürfen und hätte die auch gar nicht außer Haus geben dürfen.
Ja.
Vorbei an der pharmakologischen Abteilung. Und jetzt wäre quasi eine Vermutung, dass das dazu geführt hat, dass sich Drese tatsächlich die Acetylsalicylsäure nochmal genauer angeschaut hat und sie dann eben auf den Markt gekommen ist. Also laut Aussagen von Eichengrün ist es also so, dass er den Drese zu seinem Glück gezwungen hat. Und das Ding war, Drese hat zu allen Medikamenten, die auf den Markt gekommen sind, unter seiner Leitung 5% des Gewinns bekommen. Also Aspirin hat ihn zu einem reichen Mann gemacht. Mhm. Zu einem sehr reichen Mann gemacht. Und obwohl er tatsächlich eben erstmal gar nicht damit weiterarbeiten wollte. Der hat sich nämlich genau in dieser Zeit vor allem um einen Stoff gekümmert, nämlich um das Heroin. In diesem Jahr, in dem das Aspirin quasi nur im Schrank lag und mit dem er nicht weitergemacht hat, hat er auf eine schnelle Markteinführung von Heroin gedrängt, weil Heroin galt jetzt für ihn und für ganz viele als neues Wundermittel. Es gab aber von Anfang an, als Heroin als Medikament auf den Markt gekommen ist, schon kontroverse Diskussionen. Also ein Arzt zum Beispiel hat 1899 schon einen Artikel verfasst mit dem Titel »Über die Giftigkeit des Heroins«, wo er dem Dreser vorwirft, dass sie Heroin viel zu schnell in den Verkauf gebracht hätten. Was nämlich wirklich auffällt, ist, dass sich Heroin in den Kliniken und bei den Ärzten trotz dieser kontroversen Bewertung durch die Pharmakologie sehr schnell verbreitet. Und auch bald sehr breit angewendet wurde. Also nicht nur als Hustenmittel. Es wurde dann angewendet bei um die 40 Indikationen. Bei psychischen Erkrankungen, bei Schlafstörungen, bei Bluthochdruck, bei Herzerkrankungen und natürlich auch als Schmerzmittel. Und viele berichten begeistert davon, dass sie im Gegensatz zu Morphin beim Heroin keinen gewöhnungs- oder suchtbildenden Effekt beobachten. Fragt man sich natürlich, wie kann es sein? Also 1902 zum Beispiel erscheint eine Studie, die auf der Behandlung von 2000 Patienten beruht. Und in dieser Studie heißt es, das Heroin ist auch aus dem Grunde besser als das Morphium, weil die Gewöhnung an das Erstere viel langsamer eintritt. Bei der Anwendung des Heroins stellt sich ein krankhaftes Gelüste nach dem Mittel wie beim Morphinismus nicht ein.
Darf ich raten, wie das sein kann, dass solche Dinge dann in den Studien stehen?
Ja.
Hat es mit Geld zu tun?
Na, es hat nicht, ja, also
am Ende. Oder mit selbst so Eigenreporting. Wo die Leute dann halt sagen, dass sie nicht süchtig werden, aber lügen.
Das würde ich in dem Fall nicht sagen. Also anfangs wurde tatsächlich angenommen, dass Heroin alle Vorteile von Morphin und Codein hätte, aber kaum Nebenwirkungen. Also das Einzige, was man feststellt, ist sexuelle Lustlosigkeit und Verstopfung. Und das ist halt deshalb fragwürdig, weil wir inzwischen wissen, dass Heroin zu den Substanzen mit dem höchsten Abhängigkeitspotenzial überhaupt zählt. Und Dreser kommt auch in einer Schrift zum Beispiel, schreibt er, ungünstige Nebenwirkungen scheinen dem Präparat nicht anzuhaften. Und so kommt also dieses neue Wundermittel so schnell wie möglich auf den Markt, verbreitet sich rasend schnell. Und jetzt ist es so, die Untersuchungen von Dreser sind jetzt entscheidend für die Verbreitung von Heroin. Allerdings unterläuft ihm ein schwerer Fehler. Laut seinen Studien wird die Atmung durch die Einnahme von Heroin vertieft und verlangsamt, sodass die Atemzüge wirkungsvoller sind. Außerdem hält er Heroin für weniger toxisch als Codein. Und die Einführung von Heroin als Arzneimittel beruht daher auf einem Befund, der sich als schwerer Irrtum herausstellen wird. Die Atemfrequenz sinkt zwar, aber tatsächlich kommt es zu einer Abnahme des Atemhubvolumens, was übrigens bei allen Morphinderivaten der Fall ist, nicht nur beim Heroin. Also das hat eine sogenannte atemdepressive Wirkung. Und daher kommt es bei einer zu hohen Dosierung auch zu einer Atemlähmung, woran dann eben auch die Heroinsüchtigen sterben bei einer Überdosis. Was sie richtig feststellen, ist, dass Heroin schneller und intensiver wirkt, was an der höheren Fettlöslichkeit im Vergleich zu den anderen Morphinsubstanzen liegt. Aber ansonsten täuschen sie sich leider, weil die Wirkung unterscheidet sich zum Morphin fast gar nicht. Also es betrifft auch die anderen Morphinderivate, also auch das Codein. Die unterscheiden sich im Grunde nur in der Dosis. Also Heroin wirkt schon bei einer geringeren Dosis als Morphin, was eben an der höheren Fettlöslichkeit liegt. Die Wirkung selber, da unterscheiden die sich praktisch nicht. Und diese Fehleinschätzung hat wahrscheinlich darauf beruht, dass Morphin und Heroin anders angewendet wurden. Also anfangs wurde Heroin in kleineren Dosen als Pulver verabreicht und Morphin war eben schon etabliert viel hochdosierter und vielfach eben auch in gespritzter Form. Und so ist eben dieser Eindruck entstanden, dass das Heroin viel harmloser ist und eben nicht abhängig macht im Gegensatz zum Morphin. Und ein weiterer Punkt ist wahrscheinlich, dass viele Ärzte einfach an dieses Universalwundermittel einfach glauben wollten. Wäre natürlich grandios, so ein Mittel zu haben, das einfach für praktisch alles hilft und keine Nebenwirkungen hat.
Ja.
Was heute leider nicht mehr nachzuvollziehen ist, ist, wie der Name Heroin zustande kam. Also warum sie die Referenz auf das griechische Wort für Held nehmen, also Heros. Also die Endung in eben ist sehr häufig bei Medikamenten und dann eben der Held und dann Heroin. Wie sie drauf kommen, ist leider nicht mehr nachvollziehbar. Da gibt es die Akten nicht mehr im Bayer-Archiv.
Da fällt mir was ein. Hast du früher Viva geschaut?
Ja, durchaus.
Und ich kann mich an irgendwas erinnern, so einen Miniskandal, als ich glaube Heike Makatsch einmal bei einer Sendung ein T-Shirt angehabt hat, wo Heroin draufgestanden ist, also die Heldin. Und sie hat dann entweder in derselben Sendung oder am nächsten Tag hat sie dann quasi erklären müssen, ja, dass das das englische Wort für Heldin ist und nicht quasi Werbung für Heroin war, was sie da gemacht hat.
Lustig, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, eine Heroin.
Ja, genau.
Also verkauft haben sie dann das Heroin ab 1898 in so kleinen Fläschchen in Pulverform. Und es wurde zu einem großen Erfolg für die Farbenfabriken. Also im ersten Jahr haben sie 45 Kilo hergestellt und gesteigert bis 1913 auf 970 Kilo. Und sie waren bis dahin auch weltweit Marktführer. Danach ist es massiv gesunken, was erstmal am Ersten Weltkrieg lag. Aber auch danach erreicht die Produktion nicht mehr das Niveau, weil nach dem Krieg greift nämlich langsam die amerikanische Drogenpolitik. Bis zum Ersten Weltkrieg hatte das Deutsche Reich mehr oder weniger ein Monopol auf die Morphin- und Heroinproduktion. Und ich habe nachgeschaut, im Jahr 2022 wurde im Hamburger Hafen der bislang größte Heroinfund überhaupt gemacht. Und was glaubst du, Richard? Wie viel Heroin haben Sie da gefunden? In Kilo?
Boah, ich glaube, ich habe das gelesen, aber keine Ahnung. Sag's.
Also die Jahresproduktion von den Farbenfabriken 1913, als es am Höhepunkt war, waren 970 Kilo. Und sie haben im Hamburger Hafen 700 Kilo Heroin gefunden.
Sauber.
Und da schließe ich gleich noch eine Frage an. Bis zum Ersten Weltkrieg, welches Land war Hauptabnehmer von Heroin von den Farbenfabriken?
Großbritannien.
Na, das ist falsch. Es waren die USA.
Ah, ja.
Und zwar mit großem Abstand. 60% des Heroins, das die Farbenfabriken hergestellt haben, ging in die USA.
Mhm.
Und jetzt schon während des Kriegs gerät der Heroinmarkt unter Druck. Also es kommt zu einigen internationalen Treffen, auf denen dann versucht wurde, nicht nur Heroin, sondern überhaupt Betäubungsmittel einzuschränken. Das ist der Beginn der internationalen Drogenpolitik. Und der Beginn der internationalen Drogenpolitik ist 1909 in Shanghai. Da wird nämlich die Internationale Opiumkommission gegründet mit 13 beteiligten Staaten, angetrieben durch die Anti-Opium-Bewegung in den USA. Und das ist faszinierend, weil es ist ausgerechnet in Shanghai. Also das ist genau der Hafen, den die Briten nach dem ersten Opiumkrieg als Vertragshafen auswählen, den China dann öffnen muss für den Handel mit Europa.
Gut, aber das ist ja kein Zufall wahrscheinlich.
Nein, genau. Es ist kein Zufall, aber es ist faszinierend, dass sie dort dann die Internationale Opiumkommission gründen. Und hier wird jetzt der Grundstein gelegt für die späteren internationalen Drogenverbote. 1912, also auch noch vor dem Ersten Weltkrieg, kommt es dann zum Internationalen Opiumabkommen in Den Haag. Geht dann weiter mit dem Genfer Opiumabkommen 1925. Und es gibt dann eben einige internationale Initiativen. Ein Jahr vorher übrigens, also 1924, stoppen dann die USA den Import von Heroin. Und das ist auch so der Zeitpunkt, also insgesamt kommt es dann zu einer international sehr restriktiven Opiatspolitik, was eben vor allem an den USA liegt. Das ist nämlich jetzt ein interessanter Moment, weil jetzt wurde aus dem Medikament Heroin eine Droge. Und ab dem Moment wird jetzt die Verbreitung auch immer mehr bekämpft und es entsteht dann eben ein Schwarzmarkt. Und die Verbreitung von Heroin als Droge hat in den USA auch damit zu tun, dass die beiden Substanzen, die bislang am häufigsten dort verwendet wurden, um sie zu berauschen, stark eingeschränkt wurden. Hast du eine Idee, welche beiden Drogen in den USA vor Heroin, also marktführend waren?
Naja, halt Opium, oder?
Genau, das Rauchopium, also Opium. Und
ich weiß nicht.
Kokain.
Also Kokain natürlich, ja. Natürlich.
1909 kam es in den USA zum Smoking Opium Exclusion Act, wonach der Import von Opium in die USA verboten wurde. Das heißt, ab dem Moment war das Opium eben teuer und dann nur noch auf dem Schwarzmarkt zu kriegen. Und das Gleiche gilt auch für Kokain, das eben auch ab 1910 nicht mehr legal zu kaufen war. Und Heroin hingegen war günstig, ist von zahlreichen Pharmaunternehmen hergestellt worden, kann leicht transportiert werden, hat im Verhältnis zu seinem Wert ein geringes Gewicht und Volumen und war einfach in dem Moment die Ersatzdroge für Kokain oder das Rauchopium. Und das ist jetzt auch der Moment, wo Heroin insofern zum Problem wird, weil es vorwiegend geraucht oder gespritzt wurde. Den USA gelingt es aber erstmal nicht, den Verkauf und die Herstellung von Heroin komplett zu verbieten, was sie eigentlich wollen. Also der eigentliche Plan ist, sie wollen, dass Heroin komplett gar nicht mehr hergestellt werden darf, weltweit. Und zum Beispiel bei diesem Haager Opium-Treffen 1912, da verpflichten sich dann die Staaten nur, dass sie die größtmögliche Anstrengung unternehmen, Herstellung, Verkauf und Anwendung auf medizinische und andere legitime, gesetzlich geregelte Zwecke zu beschränken. Also das Opium wird geächtet, aber eben nicht verboten.
Ja.
Das ist eben so die Phase nach dem Ersten Weltkrieg. Da setzt jetzt die Entwicklung ein, dass die Pharmaindustrie immer weniger Heroin herstellt, dafür aber immer mehr illegale Herstellungslabore entstehen. Das dauert eine Weile. In dieser Zwischenkriegszeit setzt sich dann eben auch das Urteil durch, dass Heroin einfach ein hohes Missbrauchs- und Abhängigkeitspotenzial hat und gleichzeitig aber medizinisch entbehrlich ist, weil man es eben auch durch andere Medikamente ersetzen kann. Insbesondere die USA drängen in der Zwischenkriegszeit auf ein uneingeschränktes Heroinverbot. 1940 stellen dann die Farbenfabriken schließlich die Fabrikation ein von Heroin. Und 1955 befasst sich die UN noch einmal mit einem Verbot von Heroin. Aber die legalen Produktionsmengen sind inzwischen schon so niedrig, dass es bei einem Appell geblieben ist, die Produktion einzustellen, weil ohnehin kaum noch was hergestellt wurde. Also offiziell oder legal. Inzwischen aber die illegalen Produktionsmengen halt um ein Vielfaches größer geworden sind und es ja dann auch so war, dass der Heroinhandel im Grunde zum größten Geschäft für die Mafias geworden ist.
Ja.
Heroin wird dann auch in Künstlerkreisen eine sehr verbreitete Droge, also zum Beispiel in der New Yorker Jazzszene in den 40er und 50er Jahren, da könnte man sehr viele Namen nennen, zieht sich aber letztlich ja bis in die Gegenwart. Also Janis Joplin zum Beispiel stirbt 1970 an einer Überdosis Heroin. Under the Bridge, einer der bekanntesten Songs der Red Hot Chili Peppers, thematisiert den Heroinkonsum von Anthony Kiedis, was ich nicht wusste. Wusstest du das, dass Under the Bridge ein Heroin-Song war?
Ja. Yeah.
Und ein Bandmitglied ist auch 1988 an der Überdosis gestorben. Und Kurt Cobain war ja auch heroinabhängig. Bei dem war es aber, wenn ich mich richtig erinnere, so, der ist...
So ein Suizid.
Na, gestorben, ja, genau. Aber der hat angefangen mit Heroin, glaube ich, weil er so Magenschmerzen hatte, so Magenprobleme.
Naja. Ich meine, also vom Arzt hat das nicht gekriegt.
Das Heroin sicher nicht. Apropos vom Arzt bekommen. In Deutschland ist der medizinische Einsatz von Heroin seit 2009 wieder erlaubt, allerdings unter sehr strengen Vorgaben. Tja, Richard, das war meine Geschichte über die Erfindung von Heroin und wie es von einem Arzneimittel zu einer Droge geworden ist und wie zwei Substanzen, die innerhalb weniger Tage an einem Labortisch entstanden sind, Geschichte geschrieben haben.
Sehr interessant. Also ein bisschen was über diese Geschichte habe ich ja schon gewusst, aber vor allem was so diese zeitliche Nähe angeht, was Aspirin und Heroin angeht, also bezüglich Heroin und Aspirin, finde ich sehr faszinierend. Und natürlich auch, dass hier eine Person so federführend war eigentlich. Also ja. Natürlich jetzt, so wie du das ausgeführt hast, kann man das ein bisschen in Zweifel ziehen, wer dann tatsächlich so den Anstoß gegeben hat oder wirklich dafür verantwortlich ist. Aber das ist schon sehr faszinierend. Und die Faszination eben auch gleich, wie die mit der Tatsache, dass das auch in so einem relativ kurzen Zeitraum, in dem Moment, in dem es möglich war, dass man es macht, ist es passiert.
Ja, genau, ja.
Also so diese, mit dieser Industrialisierung dieser Medizin und wie rasant es dann auch einfach funktioniert.
Ja.
Das Kokain, das du vorhin erwähnt hast, das ist ja, glaube ich, von Merck entwickelt worden. Und das ist ja auch rasant, hat es seine Anhänger und Anhängerinnen gefunden, auch im medizinischen Bereich.
Ja.
Ich habe mal eine Folge gemacht über den William Stuart Herstatt, diesen Pionier der Chirurgie, der ja im Grunde dann auch im Kokain zugrunde gegangen ist und in erster Linie damit experimentiert hat aus therapeutischen Zwecken.
Ja, ja.
Aber eben auch so, dass dann, ich glaube, man war das so in den 80er Jahren, alle, die medizinisch damit experimentiert haben, die waren gleichzeitig halt auch süchtig.
Ja, genau. Ja,
ja, ist halt eine Zeit gewesen, wo da, jetzt können wir es, jetzt machen wir es und dann später drüber nachdenken, ja, vielleicht wäre es besser gewesen, das nicht zu machen.
Ja. Ja.
Oder so auf die Art. Aber das ist bei allem so in der Wissenschaft, ja, die sobald so eine Idee oder so eine Möglichkeit draußen ist, ist es sehr schwierig, da irgendwie das dann einzuschränken. Und wenn sowas einmal draußen ist, ja gut, was machst du
da? Ja, hätte zum Beispiel, und das fand ich einen interessanten Punkt, hätte Dreser festgestellt, dass Heroin eine atemdepressive Wirkung hat, dann hätte er es nicht als Hustensaft verkaufen können. Und dann hätte sich Heroin nicht in der Form verbreitet.
Ja. Im Hustensaft ist ja jetzt Codein, oder?
Genau, ja.
Kennst du Peter Hoeg?
Mhm.
Fräulein Smillers Gespür für Schnee
hat
er geschrieben.
Ah, okay.
Und der hat auch so, habe ich mal so Kurzgeschichtensammlung gelesen. Und da geht es um eine Frau, die sehr anti-Drogen ist und die wird krank, beziehungsweise kriegt einen Husten und dann kauft sie sich einen Hustensaft in der Apotheke und kommt dann drauf, dass sie der so gut tut. Und sie wird halt, er beschreibt es dann halt so, wie sie so findet, der ist so gut und dann kauft sie sich gleich wieder ein und dann irgendwann kriegt sie in der Apotheke keinen mehr. Und dann schlussendlich ist es so, dass sie dann durch die ganze Stadt fährt ständig und sich an den unterschiedlichen Apotheken diese Hustensäfte kauft. Aber trotzdem immer noch der Meinung ist, dass es nicht der Droge ist, die sie konsumiert, ja? Sondern dass sie einfach so gut tut. Andere Sache auch noch, ich habe mal ein Buch gelesen von einem Journalisten namens Nick Davis, glaube ich, ein Brite, das Flat Earth News heißt, wo es um die Darstellung von Dingen in den Medien geht. Und da gibt es auch ein Kapitel über Heroin und auch über die Art und Weise, wie Heroin dargestellt worden ist dann in den Medien, nachdem es verboten worden ist. Ja. Also so auch die Art und Weise, was wir heute haben, also dieses, wie giftig es ist, was es ja auch ist, was die Atemdepression angeht, aber eben das auch, dass es immer den Eindruck erweckt hat, dass Heroin auch physiologische Schäden macht. Ja. Wobei es ja eben, wenn es in reiner Form kommt und du es nicht überdosierst, hat es ja diese Schäden nicht. Und das hat natürlich auch einen großen Einfluss darauf, wie Heroin heutzutage rezipiert wird.
Also das ist auch was, was ich jetzt nicht so sehr ausgeführt habe, aber in dieser Phase, wo die USA anfangen, diese Drogenpolitik so zu machen oder restriktiver zu werden, da wird Heroin wirklich so verteufelt als die Droge schlechthin. Also wenn man heute auch von Drogenabhängigkeit redet und du fragst jemanden spontan, nenn mir eine Droge, die quasi so die absolute, die schlimmste Droge überhaupt.
Tödlichste Droge überhaupt.
Dann sagt man im Normalfall Heroin.
Ja, weil es ja natürlich, wenn man es so betrachtet, ist sie so tödlich, wenn sie konsumiert wird, weil sie eben meistens entweder, wenn es dann zu Todesfällen sorgt, überdosiert wird oder das halt gestreckt ist mit irgendwelchen Sachen, die dann dafür sorgen, dass man daran stirbt. Ja?
Genau.
Und wenn man es hochrechnet, ist es natürlich dann eine der tödlichsten. Aber das ist eben auch so interessant in dem Kapitel von dem Buch von Davis, wie er dann beschreibt, dass im Grund dieser War on Drugs, und er nimmt da das Beispiel Großbritannien, im Grund dann dafür sorgt, dass, und du hast es ja auch angesprochen, dass dann quasi das in Untergrund geht, der Verkauf bzw. die Produktion von Heroin, und dass eben im Grunde ein riesiger krimineller Zweig und eben dann auch Beschaffungskriminalität und all diese Dinge zusammenhängen mit diesem Verbot von Heroin. Also dass eben in den 50er Jahren in Großbritannien Heroin einfach von Ärzten verschrieben worden ist, denen die heroinsüchtig waren, und dann haben sie es nicht mehr dürfen und dann entwickelt sich natürlich dieser Schwarzmarkt.
Ja.
Und macht es zu einem viel größeren Problem, als es zu jener Zeit eigentlich war. Ich glaube, es gibt ja so diese Matrix, welcher Stoff wie schnell süchtig macht. Und ich glaube, Heroin und Nikotin sind ja da auf derselben Stufe, oder?
Bei Nikotin weiß ich nicht, aber bei Heroin ja, das macht schon sehr schnell. Beziehungsweise der Punkt ist ja, es kommt darauf an, wie du es nimmst. Wenn du es jetzt als Pulver einfach so oral einnimmst, dann wirst du es wahrscheinlich nicht so merken, als wenn du es dir spritzt.
Ja, ja. Ich meine, das ist ja ähnlich wie bei Kokain. Also Kokain, das ja auch hauptsächlich geschnupft wird, aber das ja dann noch eine ganz andere Wirkung hat, wenn du es dir spritzt.
Ja. Vielleicht kann man, sage ich das gleich, das Buch, das ich dazu gelesen habe, ist nämlich von Michael D. Ridder. Das ist seine Doktorarbeit. Und zwar heißt die Heroin vom Arzneimittel zur Droge. Und die Grundlage für dieses Buch ist seine Doktorarbeit, die heißt im Untertitel Die Geschichte einer pharmazeutischen Spezialität. Und der macht eben auch deutlich so, zum Problem wird Heroin im Grunde erst in dem Moment, wo es halt vorwiegend gespritzt wird. Vorher hat es nämlich auch diesen euphorisierenden Faktor, den hast du halt vor allem dann, wenn du es oral zum Beispiel zu dir nimmst, hättest du den eigentlich nicht, weil den die Wirkung zu langsam einsetzt.
Tja, und jetzt ist Heroin gar nicht mehr das größte Problem.
Ja, also jetzt ist halt...
Also ich glaube, Heroin in der Opioid-Krise ist jetzt abgelöst worden durch Fentanyl eigentlich,
ja,
weil das ja noch viel potenter ist. Und die... Das wäre wieder eine eigene Geschichte, aber die Opioid-Krise ist eigentlich eine Oxycontin-Krise. Also quasi das, was dann ausgelöst worden ist, ist durch das andere ausgelöst worden, und jetzt sind wir beim Fentanyl. Also es ist eine Downward Spiral eigentlich, was das angeht.
Und das war aber ja genau der Vorwurf, den man an die Ärzte auch im 19. Jahrhundert hatte, was das Morphin angeht, dass sie zu viel und zu sorglos Morphin verschrieben haben. Aber weiß nicht, ob das damals auch schon so war, aber was halt heute auffällt, ist, dass du diese Drogen halt in unterschiedlichen Schubladen hast. Du hast dann die einen Drogen, die gelten so als die Partydrogen, und dann hast du halt andere, die zum Beispiel bei Heroin verbindet man halt vor allem mit Junkies.
Ja. Yeah.
Und diese überhaupt so Schmerzmittel, das ist was glaube ich halt so in breiteren Gesellschaftsschichten einfach ein Stück weit wahrscheinlich normaler ist.
Ja, ja.
Oder verbreitet ist.
Ich glaube, dieses Bild der Junkie, der dann sich Heroin spritzt, also das ist ja auch was so vor allem so von den 80er und 90er Jahren so geprägt worden ist.
Ja, genau. Ja.
Und ist eben alles auf den Kopf gestellt worden, jetzt auch durch diese Opioid-Krise in den USA, wo du dann plötzlich das durch alle Bevölkerungsschichten gehabt hast, weil halt alle abhängig waren von diesen Schmerzmitteln.
Also
nicht alle, aber eben so viele, und von, keine Ahnung, dem Schüler bis zur, was weiß ich, Aufsichtsratschefin von irgendeinem Unternehmen. Die dann, und als dann eben dieses Oxy nicht mehr so zur Verfügung gestanden ist, dann war halt der Shift zum Heroin. Und dann hast du halt plötzlich irgendjemanden in der normalen Vorstadt gehabt, der sich dann seinen Schuss setzt in seinem Auto. Oder? Wie schaut es denn aus? Hast du einen Hinweis erhalten zu diesem Thema?
Ja, und zwar einen Hinweis von Henning. Der hat mich auf Arthur Eichengrün aufmerksam gemacht. Und über ihn hat nämlich Ulrich Chaussy eine sehr lesenswerte Biografie geschrieben, die heißt Arthur Eichengrün, der Mann, der alles erfinden konnte, nur nicht sich selbst.
Mhm.
Und in dem Buch habe ich dann von der Kontroverse um Aspirin erfahren und die Erfindung von Heroin. Und es hat mich dann so fasziniert, dass beides einem Mann so geschrieben wird, dem Felix Hoffmann. Und das wollte ich dann genauer wissen und habe dann eben das Buch von Michael D. Ridder gelesen, Heroin vom Arzneimittel zur Droge. Und tada! Schon war eine Folge Geschichten aus der Geschichte da. Naja, ich, bei der Folge jetzt dachte ich mir schon, ja, okay, über Heroin wirst du wahrscheinlich schon einiges wissen, aber daher dachte ich, ich reiche es noch an mit überhaupt dieser Geschichte der Farbindustrie und auch diese Geschichte mit Aspirin.
Ja, nein, es ist sehr faszinierend. Also wirklich auch so diese Zusammenwirkung zwischen der Farbenindustrie und der Pharmaindustrie, wie das dann dafür sorgt, dass solche Dinge entstehen.
Ja.
Also und dann, ah ja, wir haben hier ein Produkt, aus dem könnte man noch was anderes machen. Ja. Und aus dem könnte man auch noch was anderes machen. Also gehen wir so in den Pharmabereich. Ja. Das ist ja sehr interessante Geschichte eigentlich der Industrialisierung auch.
Ja, genau, ja. Und auch was dann, also das kann man sich, glaube ich, auch heutzutage kaum noch vorstellen, dass du in der, wenn du in der Welt gelebt hast, wo es im Grunde auch halt keine Arzneimittel in der Form gab. Mhm. Also die haben in dem Fall wirklich angefangen, einfach Substanzen wirklich systematisch herzustellen und zu untersuchen, welche Wirkung sie haben könnten auf den Körper, um dann Arzneimittel herzustellen. Das ist ja auch was, ja, was schon auch die Medizin natürlich, also die macht dann einen massiven Schritt nach vorne. Aber halt hat auch solche Gefahren, wie dass sich so Sachen wie Heroin verbreiten.
Ja, ja gut. Möchtest du dieser ganzen Geschichte noch etwas hinzufügen?
Achso, vielleicht eine Sache noch. Ja. Ich glaube, ich habe mich jetzt in der Folge gar nicht geäußert zu meiner Meinung über, wer hat denn jetzt Aspirin erfunden?
Achso, ich habe gedacht, du meinst, du hast dich noch gar nicht geäußert dazu, Heroin gut oder schlecht.
Ich glaube, bei Heroin sind wir uns relativ einig. Bei Aspirin und dem Prioritätsstreit würde ich sagen, es war eine Teamleistung.
Also es klingt nach einer Teamleistung. Ist natürlich schon blöd, dass das, wie soll ich sagen, eingeklagt werden hat müssen, oder?
Ja, das stimmt. Andererseits kann man natürlich auch sagen, Eichengrün hätte es auch vorher einklagen können. Also er war ja vorher jetzt kein stiller Mensch. Er hat ja auch publiziert und war ja auch aktiv. Hm. Also jetzt keiner, wie jetzt bei Hoffmann, der einfach nie publiziert hat, sondern Eichengrün hätte das durchaus schon vorher einfordern können.
Mhm. Gut.
Ich würde sagen, wir quatschen viel zu lang schon. Lass uns übergehen zum nächsten Teil dieses Podcasts.
Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm oder direkt auf unserer Website geschichte.fm. Auf den diversen Social-Media-Plattformen sind wir auch vertreten. Einfach immer nach geschichte.fm suchen, außer bei Mastodon. Da gibt man in einem Browser am besten geschichte.social ein und landet dann direkt auf unserem Mastodon-Profil. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben und all solche Dinge, macht es am besten auf Apple Podcasts oder einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchte oder zum Beispiel, ich habe mir überlegt, man könnte auch unser Buch sehr gut verstecken als Osterhasen-Ostergeschenk, kann das machen, weil wir haben ein Buch geschrieben, das heißt Geschichten aus der Geschichte und gibt es im Buchhandel. Außerdem gibt es Merch unter geschichte.shop und wer diesen Podcast werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 € im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Esther, Ramon, Elke, Christoph, Matthias, Bernd, Bastian, Kai, Tamara, Tobias, Philipp, Nils, Ferdinand, Andreas, Julius, Melanie, Sophie, Marc, Markus, Jens, Alexander, Marius, Floris und Martin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank und danke an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
Tja, dann würde ich sagen, machen wir doch das, was wir immer machen.
Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Es ist ein Opioid. 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 Mhm. Ja.